Also wir haben jetzt 10 vor. Ich glaube, wir müssten uns vorweg überlegen, was sinnvoll ist, heute zu machen. Also diese zweite Streikwoche steht ja seitens der Streikleitung und Fachschaft unter dem Großvorzeichen, die Veranstaltung soll stattfinden, aber gegebenenfalls inhaltlich irgendwie entsprechend umfunktioniert werden oder sagen wir mal mit einem anderen Themenschwerpunkt und so weiter. Es ist natürlich mit unserem Thema relativ schwierig, den Bogen zu den Streikfragen zu schlagen. Das wäre also eine Möglichkeit, von der wir jetzt praktisch so nicht direkt was, also mit Bezug zum Thema wäre es schwierig, da müssten wir uns einfach so halt sozusagen auf eine Diskussion über hochschulpolitische Fragen oder sowas verstehen. Die zweite Frage, die ich mir jetzt auch in der Vorbereitung gestellt habe, wir haben ja letztes Mal diese Stegreif Open-Air-Vorlesung sozusagen auf dem Luisenplatz gemacht und ich habe da also in der kurzen Fassung, und es war ja auch ein bisschen turbulent, sozusagen die regulär vorgesehene Sitzung kleinformatig vorgetragen. Frage war natürlich, was mache ich denn jetzt heute? Wiederhole ich das nochmal im langen Format oder betrachten wir das als abgehakt und die dann eben nicht da waren, werden dann von Heraklit mehr oder weniger nichts gehört haben. Ich hatte mir jetzt überlegt, dass ich lieber diese Freiluftvorlesung sozusagen nochmal mache in dem längeren Format. Also dann wäre mal die Frage, wer war letztes Mal nicht da?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Also ist ein Drittel mindestens bis die Hälfte. Das würde auch dafür sprechen.
Aber heute sind auch wenige da.
Jetzt sind nur heute auch wenige da. Und das ist jetzt das nächste Problem. Das könnte man tun. Ja, das heißt, es ist ein Teil nicht hier, weil die es letztes Mal schon gehört haben. Das wäre ein weiterer Grund, das heute zu machen. Und nächstes Mal geht es dann halt weiter. Und die, denen jetzt was vertraut vorkommt, die beim Luisenplatz dabei war, die bitte ich dann um Entschuldigung.
Die könnten dann noch mitschreiben.
Ja gut, dann machen wir es so. Andererseits, also ich habe mir es nochmal genau angeguckt, auch nochmal ein bisschen verändert, das Manuskript. Es ist vielleicht.
Das ist doch jetzt die Gelegenheit.
Kann ich machen. Kann ich machen. Ich meine, es ist natürlich, sagen wir mal, mein Skript, um frei zu sprechen, aber. Oh, das ist jetzt wirklich ärgerlich. Ist das oben oder da hinten? Dass ich die Vorlesung heute halte, den Text ins Netz stelle, Tippfehler und Flüchtigkeiten einschließlich, sehen Sie drüber weg. Und wir machen da beim nächsten Mal regulär weiter im Text. Ich habe mir überlegt, dass es vielleicht sogar für Leute, die das jetzt schon mal gehört haben, trotzdem interessant sein könnte, sozusagen das zweimal zu hören. Vielleicht haben Sie es ja schon gemerkt, diese Vorsokratiker sind irgendwie teuflisch. Einerseits sind die sozusagen von ergreifender Schlichtheit mit ihren Überlegungen. Es ist alles sehr farbig und in gewisser Weise ganz, also kommt einfach daher. Und andererseits ist das unglaublich abstrakt und auch fremd, wenn wir uns klar machen, wie anders das ist, also dieses Denken, wenn man es als Denken ernst nimmt, als alles, was wir gewohnt sind. Insofern, okay. Insofern mag es sich lohnen, also sozusagen an mancherlei zweimal vorbeizugehen. Und ich habe jetzt auch ein bisschen stärkeren Akzent auf die Verknüpfung mit dem bisherigen, nochmal auf Heidegger und so weiter gelegt. Gut, dann machen wir das heute also sozusagen als halbe Wiederholungssitzung. Beim nächsten Mal geht es dann weiter. Und vielleicht kann ich das auch schon mal ankündigen, wer im Netz fürs nächste Mal Lust hat, schon vorweg was zu lesen, könnte den Platon in Angriff nehmen, der da im Netz ist. Es ist im Moment noch nur die Word-Datei, wird aber wahrscheinlich im Laufe des Wochenendes auch schon ein Audio-File ins Netz kommen. Wobei der Text relativ lang ist, also das ist so eine Sache, vielleicht liest man den doch, wenn man ihn liest, lieber als Word-Text, aber vielleicht liest man den auch in der Audioversion. Gut, also zurück zur Wiederholung der Wiederholung. Wir hatten uns beim vorletzten Mal mit dem Satz des Anaximander beschäftigt und uns, Sie erinnern sich, mit diesem Zugang der Textinterpretation, also sozusagen des verstehenden Einstiegs von innen versucht klarzumachen, was das eigentlich für eine Herangehensweise an das Problem der Zeit ist und was in dieser frühesten aller wörtlich überlieferten philosophischen Aussagen in der ganz fragmentarischen Kürze, die sie nun mal hat, diese Aussage wohl für eine Theorie drinstecken könnte. Wir hatten gesehen, dass die Aussage oder vielleicht eben kühner gesprochen die Theorie des Anaximander nicht einfach nur schwankt zwischen einerseits der Beschreibung eines Prozesses des Werdens und Vergehens, dessen, was als bestimmtes Etwas ist und vorher und nachher nicht in diesem Sinne ist, einerseits, und andererseits einer bestimmten Bewertung dieses Prozesses, also Rückkehr ins Unbestimmte als Strafe oder Buße. Dieser Spruch war in sich so ein bisschen zweigeteilt, sodass sich diese Trennung nahelegt. Einerseits gibt es sozusagen eine Ist-Aussage kosmologischer Art über die Welt, andererseits diese Diagnose, die Dinge zahlen einander Strafe oder Buße für das Unrecht, das sie einander tun. Wir hatten gesehen, dass es in dieser zweigeteilten Form eben nicht richtig verstanden ist. Der Satz oder dieser Spruch formuliert nicht erstens eine kosmologische Konzeption über das Unbestimmte, das Entstehen und Vergehen, um diese dann zweitens mit einer moralisch, rechtlich, ethischen, wie auch immer, Weltvorstellung zu kombinieren. Also der Vorstellung von der Zeit als dem großen Bewerter oder der Schicksalsmacht, die straft oder dergleichen. Bei Anaximander geht es, und das macht die Sache dann wirklich interessant und auch schwer zu denken, um einen einzigen Zusammenhang. Sowohl dieser Befund, wie es sich um das Werden der Dinge verhält und wie das zu denken wäre, dass sie etwas werden, das ist, aber ja als Werden sozusagen eine Prozessfigur nahelegen, dass das irgendwo herkommt. Archä, Ursprung, und was ist denn das, wo das herkommt, was erst wird, um das zu sein, was es ist. Also diese Prozessfigur, auf der einen Seite denkt Anaximander zusammen mit einer Struktur des Konflikts oder des aus dem Fugen geraten Seins, das war die Formulierung von Heidegger, das schon mit der Bestimmung selbst sozusagen den Dingen der Welt, dem was ist, anhaftet. Damit richtet sich die Theorie des Anaximander radikal gegen unsere in der abendländischen Tradition komplett aristotelisch vorgeprägten Vorstellungen vom Kosmos. Das heißt, bei Anaximander haben wir keinerlei Suggestion oder Vorstellung von einer sozusagen physisch-materiellen Grundsubstanz. Erst die Substanz und dann sozusagen die Bewertung und die Moral. Dieses Substanzhafte haftet insbesondere diesem Apeiron, dem Unbestimmten, aus dem heraus das Seiende, das ist, erst wird, nicht an. Also das, was Anaximander das Unbestimmte nennt, ist nichts Stoffliches. Es ist auch nicht eine Art negativer Stoff sozusagen. Also unbestimmt, also Stoff sozusagen mit einem Minuszeichen davor, sondern es ist eine Art logische Kehrseite, die denknotwendig mitgedacht werden muss, wenn wir uns mit diesem Prozess des Werdens der Dinge verstehend beschäftigen. Eine Art Rückseite des Prozesses des Werdens und etwas, das schon eine Seinsweise verkörpert, also sozusagen eine negative Seinsweise, aber eben nicht im stofflichen Sinne. Das heißt, das Apeiron ist das, was wir nicht als Bestimmtes fassen können, unbestimmt, undifferenziert ist, aber eben deswegen, weil es auch erst uns deutlich wird, in dem Moment, wo da etwas ist, was sich bestimmt. Indem ich mir vorstelle, dass Dinge sich begrenzen, begrenzte Dinge werden, entsteht sozusagen notwendig die Frage nach dem anderen, was sie dann nicht mehr sind, in dem sie sich bestimmen. Das war die sozusagen Denklinie, die auch Heidegger in seiner Interpretation besonders interessiert hat, dass in dem etwas seiend wird, sozusagen wie ein Schatten, das Unbestimmte verschwindet, dass es dann nicht mehr ist, in dem es wird. Und wir bemerken, das war Heideggers Pointe, das Unbestimmte, dieses Apeiron, diese sozusagen Rückseite all dessen, was in begrenzter Form ist, genau indem wir an den Grenzen des Begrenzten Fraglichkeiten erfahren, indem das sich sozusagen nicht von selbst versteht, die Dinge stehen im Widerspruch zueinander, was ist genau eine Grenze, was ist genau ein Anfang. An solchen Punkten wird sozusagen die Bestimmung selber zu etwas, das sich nicht pur positiv allein so wie es ist denken lässt, sondern wir müssen uns das als Prozess mit Rückseite vorstellen. In diesem Sinne läuft für Heidegger an dem Seienden, das da so ist, die Frage unterschwellig immer mit, ja, was ist denn das Sein, dieses Seienden? Wie kommt es denn dazu, dass es in der Form etwas zu sein ist und nicht unbestimmt und nicht? Heidegger hat da diesen Begriff der Fuge verwendet, es liegt ziemlich nah bei Anaximander, also diese Situation, dass die Dinge in ihrer Bestimmtheit, so wie sie sind, so wie sie anschaulich vorliegen, Grenzen haben, die sie voneinander trennen, aber sozusagen diese Grenzen sind nicht nur definitorische Grenzen, die uns das Ding jeweils oder die Dinge eingrenzen oder in denen sie gegeneinander stoßen, sondern in dieser Begrenztheit klafft sozusagen die Frage nach dem So-Sein des Seienden auf. Warum so nicht anders? Warum überhaupt? Und das nennt Heidegger dann im Sprachspiel die Fuge. Die Fuge zwischen den Dingen. Also die Grenze ist eigentlich eine Fuge und es ist gefügt durch etwas ganz anderes und man kann sozusagen durch die Fuge hindurch diese andere Dimension ahnen, die wir eigentlich nur in Form unserer Frage nach dem So-Sein des Daseins, der daseinenden Dinge und so weiter sozusagen realisieren können. Die Dinge schließen sich nicht lückenlos einander, sie sind gefugt und die Fuge selbst ist das, was sozusagen hinaussticht über diese sozusagen rein positiv vorhandene, gegebene Welt. Heidegger verwendet da auch, also in anderen Texten, die jetzt nicht so direkt um Anaximander kreisen, griechische Begriffe, um dieses Hinausstehen, dieses Andere, was sich da im Grunde nur ahnen lässt, weil wir es ja immer nicht haben, wenn wir das Seiende sozusagen zur Hilfe nehmen, um das zu bestimmen. Er nennt das die Ekstasis, also das Hinausstehen, die Erfahrung, sozusagen diese Fraglichkeit aufblitzen zu sehen zwischen den Dingen. Und er sagt, also sozusagen Wahrheit in einem philosophischeren, umfassenderen Sinne, die Frage nach grundsätzlich dem Sein des Seienden und nicht nur nach den seienden Dingen selber, hat den Charakter der Aletheia, das heißt des Entbergens von etwas Verborgenem oder der Verbergung, Entbergung von etwas Fraglichem. Ich zitiere das jetzt nur, damit Sie sehen können, dass ein Autor wie Heidegger eine ganze Menge sozusagen sprachlicher Anstrengung reinsteckt, diese eigentümliche sozusagen andere Seite des Seienden in ihrem ja entfliehenden Charakter einzufangen begrifflich, ohne jetzt das gleich wieder zu substanzialisieren und quasi nur auch wieder eine positive Seinsweise zu behaupten, das würde natürlich das Phänomen genau nicht treffen, wenn man das also auch zu irgendeiner Form von Ding erklären würde, quasi Ding oder Riesending oder elementares Großding oder wie auch immer, dieses Apeiron, das ist es gerade nicht. Ja, also wir hatten uns einerseits diese Heidegger-Deutung angesehen und wir hatten andererseits Nietzsche als zweiten Interpreten auch dieser anaximandrinischen Theorie sozusagen angeschaut beim vorletzten Mal. Nietzsches Deutung steht nicht unbedingt im Widerspruch zu der von Heidegger, aber er legt den Akzent auf andere Aspekte, die in dem Satz sozusagen mindestens genauso drinstecken. Nietzsche interessiert sich weniger für diese Frage, in welcher Form das Apeiron, diese Unbestimmtheitscharakter, den wir nur im Modus der Frage eigentlich erfahren können, nun irgendwie immer mitläuft, wenn wir mit der seienden Welt als Dasein selbst dazu tun haben. Nietzsche interessiert vielmehr, dass Anaximander sozusagen der Entdecker der Vielheit ist. Das heißt, für Nietzsche ist entscheidend, dass in der Einheit jener sozusagen vorgängig zunächst unbestimmten Lage, die dann Zeit freisetzt und Begrenztes freisetzt, die Dinge, die dann werden, dass diese Einheit sozusagen explodiert. In dem Moment, wo wir dieses Werden und Vergehen der Dinge haben und diese Situation, dass sie miteinander in irgendeiner Form im Konflikt stehen oder durch ihre Grenzen einander ja, Reibung verleihen, sagen wir mal so. Für Nietzsche ist das so eine grandiose und tragische Szene zugleich. Die wechselseitige Bewegtheit der Dinge, in gewisser Weise ihre begrenzte Frist, das würde er nicht sagen, aber ihre wechselseitige Begrenztheit, die zugleich eine unendliche Vielfalt ausmacht und alles ist sozusagen prozesshaft im Werden und Vergehen überhaupt nicht anzuhalten. Es gibt nichts Ewiges, es gibt nichts Eines, es gibt auch keinen Sinn, den das Ganze abschließend macht. Es gibt einfach primär eine Weltbeschreibung, die darauf hinausläuft, dass die Welt in sich radikal vielfältig ist und sozusagen durchweht von einem wiederkehrenden Zauber der Vergänglichkeit. Die Dinge werden gleichsam in die Schuld ihres Verschiedenseins hinein nur unbeständig immer dasjenige, was sie gerade sind, und sie sind es auch nur, indem sie schon wieder vergehen. Für Nietzsche ist das ein dramatischer, radikal lebendiger, tragisch schöner, zu feiernder Zustand sozusagen. Die Vielfalt ist keine friedliche Angelegenheit, sie ist nicht harmonisch, sie rundet sich in nichts sozusagen endgültig. Dafür bleibt sie immer bewegt, schmerzlich, gewaltsam, friedlos und sozusagen immer in dieses Abgründige hineingeworfen. Das Apeiron ist für Nietzsche stärker, ja, also so eine bestimmte Form der Abgründigkeit, der Unabgesichertheit. Und an dem Punkt gibt es auch, das hatte ich jetzt vorletztes Mal auch erwähnt, eine klare, also doch eine gewisse Kritik Nietzsches jetzt an Anaximander. Er beschreibt ihn als zwar Entdecker der Vielheit, also diese Situation, dass im Werden und Vergehen der Dinge diese radikale Vielheit herrscht, das ist neu, das ist radikal neu in der Denktradition, in allen Denktraditionen, die wir kennen sozusagen nach Nietzsche, diese Überlegung, aber indem Anaximander das mit dem Apeiron einführt und eben den großen Singular anbietet, das, woraus die Dinge werden, in dasselbe hinein vergehen sie auch. Also eine Art Einheits, Suggestion mit dem Apeiron verbindet, das ist für Nietzsche metaphysisch. Das ist sozusagen noch metaphysisch. An dem Punkt betrachtet er Anaximander als einen Harmonisierer, der dann eigentlich doch so eine Art letzte Instanz im Gepäck hat, wenn er diese Vielheit denkt. Nietzsche selbst setzt also in gewisser Weise noch über Anaximander hinaus, als Leser dieser Zeilen ganz auf diesen Gesichtspunkt, das Seiende in seiner Vielheit, Taonta. Und das, Sie sehen, das sind schon unterschiedliche Kolorierungen, die Heidegger und Nietzsche den berühmten Formeln oder diesen berühmten Formulierungen geben. Ein Punkt, der vielleicht für die beiden Lesarten der anaximandrinischen Zeittheorie wichtig ist, im Grunde klang das eben schon an, Heidegger nimmt anders als Nietzsche diese Sache mit dem Unrecht, also der Adekia, dem Unrecht, dass die Dinge einander qua Existenz zufügen, relativ auf die leichte Schulter. Also für Heidegger ist es eben in dieser Form, aus den Fugen ist die Welt, also es ist sozusagen nie wirklich fraglos, glatt, perfekt gefügt. Das Begrenztsein selbst wirft immer wieder, ja, modern gesprochen, Paradoxien auf. Damit retuschiert Heidegger sozusagen moralische Untertöne weitgehend raus. Aus den Fugen, das kann man sozusagen fast als schlichte phänomenologische Beschreibung eines Zustands nehmen. Bei Nietzsche ist das anders. Nietzsche gibt dieser Gewaltsamkeit, die die Dinge einander in der Vielheit antun, viel stärker einen, ja, tragischen Unterton. Das ist existenziell und wir sind sozusagen in eine Schlacht gestellt, die die Welt prägt. Das in der Welt sein ist in gewisser Weise das hineingestellt sein, ja, vielleicht nicht in einen Krieg, das ist etwas übertrieben, aber in ein Widerstreit von Kräfteverhältnissen, die letztlich nur als Machtverhältnisse verstanden werden können. Überwältigungs- und Begrenzungs- und Grenzstreitigkeitsprozesse machen sozusagen die Logik der Welt aus. Heidegger definiert in dieser etwas relaxteren Form, dass also die Spanne, in der die seienden Dinge als seiende Dinge sind, als Weile. Das ist auch so ein etwas altmodisches deutsches Wort, so arbeitet Heidegger, er nimmt die sozusagen und poliert die auf und holt einen gewissen Nachhall heraus aus Begriffen, die wir so ein bisschen, also gedankenlos verwenden, wenn er definiert, die Phase und der Zustand der seienden Dinge, also diese Zeit, in der sie bestimmt sind, ist eine Weile oder ist die Weile, dann schlägt er zugleich den Bogen zu sagen, damit gibt es kein festes zeitliches Sein der Dinge. Es gibt überhaupt nicht sozusagen die große Zeit als Container, in der das alles stattfindet, sondern es gibt die Jeweiligkeiten. Weile, Jeweiligkeit. Das heißt, es gibt so eine Art, ja, singulären Zeithorizont, der mit dem Dasein selbst verbunden ist. Ich komme auf Heideggers Zeittheorie später im Sommersemester nochmal ausführlich zurück. Ich deute das nochmal an, diese Begriffe Weile, jeweilig markieren sozusagen Heideggers eigenen Ansatz, den er aber relativ eng an den Satz des Anaximander anschließen kann. Bei Nietzsche finden wir die schicksalhafte und auch die ethische Herausforderung stärker akzentuiert, die in diesem Konflikt und in dem ja, sozusagen in dem Sterblichkeitssinn drinsteckt, der sich nicht nochmal irgendwie als ja, in sich irgendwie stimmige Perspektive einholen lässt. Ich will jetzt nicht zu weit in Heidegger einsteigen, aber Heidegger denkt auch die Weile und die Jeweiligkeit, sofern es um uns geht, also das, unser eigenes Dasein, auch durchaus bezogen auf Tod und Sterblichkeit. Aber für Heidegger gibt es sozusagen die Möglichkeit, das vom Sein her so zu fassen, die jeweilige Perspektive, die ich auf meinen eigenen Tod einnehmen kann oder von meinem eigenen Tod her auf mein Leben einnehmen kann. Das sind so, ich will nicht sagen Harmonisierungsprojekte, aber jedenfalls für Heidegger kann man sich da einiges Sinnvolles denken. Das ist bei Nietzsche so nicht der Fall. Für Nietzsche ist das eine radikale Herausforderungsfigur. Das heißt, die Phase, in der die Dinge sind, was sie sind und wie sie sind, ist sozusagen in keiner Weise getröstet durch eine umfassende Zeitvorstellung, die das Ganze mit einem ja, nicht tragischen oder nicht dramatischen Sinn abfangen würde. Soweit vielleicht nochmal dieser Rückblick. Bei Nietzsche ist es so, dass er die Wertfrage anschließt an den Satz des Anaximander, also diese Formel kann man vielleicht auch nochmal so vermerken, was ist das Dasein denn wert in dieser, also in diesem Szenario. Jetzt hatte Nietzsche bemängelt, dass Anaximander gerade an diesem Punkt, was ist das Dasein wert, was heißt das hineingestellt zu sein in diese Werden und Vergehen vor dem Hintergrund des Unbestimmten, aus dem alles wird, in das alles vergeht. Nietzsche hatte bemängelt, dass Anaximander hier eben letztlich ein Einheitsdenker bleibt und dass er eine resignative Haltung einnimmt zu diesem ganzen Geschehen. Distanziert, aber tendenziell, sagen wir mal, melancholisch. Die Dinge vergehen und das Unbestimmte, das, was sie jeweils nicht sind, ist sozusagen die Horizontfigur, in der man den Gedanken beruhigen kann. Zu diesem Modell steht aus Nietzsches Sicht, also aber nicht nur aus Nietzsches Sicht, in einem extremen Kontrast ein zweiter der Vorsokratiker, und das ist wieder ein solcher in ganz fragmentarischer Form überlieferter Denker und wiederum eine ähnlich abstrakte Theorie, Prozesstheorie und sozusagen Bewegtheitszeittheorie, die mit diesem Denker und seinem Werk verknüpft ist, und das ist eben die Theorie des Heraklit.
Ja? Frage zu Anaximander. Also Sie sagten seine Theorie, sehr viel ist es ja nicht, was wir hier haben. Er hat ja ohnehin ein paar Fragmente hinterlassen und vielleicht ein paar Zitate bei anderen Vorsokratikern. Also ich komme ein bisschen wenig vor, was dieses Kronos hier jetzt zur Theorie macht. Ja, gut, es ist natürlich eine Bewegung in diesem Satz drin.
Es gibt eine Handvoll indirekter Hinweise, aber die helfen uns nicht wirklich weiter. Die sind auch, also sagen wir mal, erstens vage, auch nicht länger, und außerdem kommen sie sozusagen aus zweiter Hand von jemandem, wo so klar erkennbar ist, dass der später geschrieben hat und sozusagen das einbaut in seine eigene Perspektive, zum Teil vielleicht sogar ein bisschen einfältig ist, dass das alles Referate sind, die viel weniger komplex sind als dieser eine überlieferte Satz. insbesondere, das habe ich ja angedeutet, also in der griechischen Überlieferung selbst haben sie diese aristotelische Zäsur. Also Aristoteles selbst und eben auch die tradierenden Autoren nachher haben sehr stark von so einer Substanzvorstellung her rückwärts gedacht und haben sozusagen das, was sie im Kopf hatten, rückprojiziert. Das heißt, man kommt mit den indirekten Aussagen nicht sehr weit. Sie haben aber recht, natürlich. Ich habe jetzt, ich habe hier sozusagen im Manuskript Theorie auch meistens in Anführungsstrichen. Man kann in gewisser Weise das nicht entscheiden, ob das Sinn hat, diese Interpretation so weit voranzutreiben, wie ich das jetzt gemacht habe und wie es bestimmte Autoren allerdings tun. Also Nietzsche und Heidegger sind prominente Beispiele, es gibt aber noch mehr. Mir kam es etwas darauf an, und deswegen bin ich jetzt auch dankbar für Ihre Frage, Ihnen im Extrem die Leistungsfähigkeit und auch in gewisser Weise die Angemessenheit dieses Zugangs von Ihnen vorzuführen. Ich hatte ja gesagt, wir haben die Chance, auf zwei unterschiedliche Weisen uns diesen Undenkbarkeitsgrenzen anzunähern. Wir können allgemeine Informationen sammeln, kulturhistorischer Art, über Griechenland in dieser Zeit und so weiter, so ähnlich herangehen, wie Aßmann an die Ägypter drangegangen ist. Und dann würde man zu dem Satz des Anaximander wahrscheinlich sagen, ja, also mythische Formulierungen mit gewissen, also es gibt gewisse Fehlbestände, also da ist nicht von irgendwelchen Göttern direkt die Rede, vermutlich eine zirkuläre, also zirkelhafte Weltvorstellung, also eine Kosmologie, in der sich eine wiederholende Struktur, ewige Wiederkehr entstehen, vergehen und so weiter, also typisch griechisch, dann später auch so zirkuläre Vorstellungen. Kreisförmige Vorstellung. Man weiß also, dass an vielen Stellen, also auch für die griechische Mathematik oder Formenlehre, der Kreis die perfekte Form ist oder die Kugel genau genommen. Also auch hier ein sozusagen kreisförmiger Prozess, Ende der Durchsage. So kann man das auch beschreiben, ist nicht falsch. Und was ich jetzt zeigen wollte, ist sozusagen dasselbe Dokument oder Monument kann man auch so auffassen, dass wir damit arbeiten, als ob es zu uns spricht. Und zwar in gewisser Weise zeitgenössisch zu uns selbst. Das heißt, wir denken uns wirklich rein, wie genau sind die Begriffe aufeinander bezogen? Gibt es Möglichkeiten, also auf der Höhe unserer eigenen deutschsprachigen Terminologie im Bereich der Theoriebildung, das so abstrakt, wie es möglicherweise gemeint ist, einzukreisen, anzunähern, wovon da die Rede ist. Und also ich habe ja auch in der vorletzten Sitzung mal das Angebot gemacht, dass man könnte das komplett in systemtheoretischen Begriffen rekonstruieren. Also das Apeiron als das Nicht-Differenzierte zu nehmen. Bei Luhmann beispielsweise heißt das Unmarked Space. Ja? Also nicht markiert, keine Differenz ist gezogen oder dergleichen. Also es gibt ganz, oder auch Chaos theoretisch, ganz moderne Terminologie, in der man genau diese, also was heißt genau diese, also einen verwandten Denkversuch findet, eine sehr, sehr abstrakte Logik, Prozesslogik begrifflich zu fassen, die so funktioniert, wie möglicherweise, wenn wir das ganz ernst nehmen, wie komplex dieser Satz gebaut ist, in diesem Satz drinsteckt. Und so könnte man sozusagen mit hermeneutischen Mitteln von innen her einen Zugang zu diesem Fremden organisieren, der darauf basiert, dass wir davon ausgehen, dass es eigentlich nicht fremd ist. Dass es eigentlich Teil unseres Horizonts ist. Das heißt, wir suchen und tasten mit unseren eigenen Möglichkeiten und sozusagen hinein in diese schattige Zone. Und versuchen, das, also dem eine gewisse Körnigkeit zu geben, mithilfe einer interpretatorischen Arbeit. Das ist sozusagen der alternative Zugang und ich wollte Ihnen eigentlich zeigen, dass man da sehr weit kommen kann und dass es in gewisser Weise nicht entscheidbar ist, dass das eine ja bloß eine Interpretation ist und insofern, naja, und das andere ist objektiv oder umgekehrt. Wir haben diese beiden Zugänge und interessant ist, dass uns selbst wenn wir uns beider relativ gut bedienen können und das versuchen sozusagen zusammen zu blenden, keine sozusagen eindeutige, klare Sinneinheit da zuteil wird. Also es bleibt immer etwas Verschwommenes. Wir haben im Grunde in der Hand vor allem unsere eigenen Perspektivwechsel. Also wir können sehen, aha, ich kann da so dran gehen und ich kann da so dran gehen und es ist jeweils sehr ergiebig und es ist auch zeittheoretisch ergiebig. Vor allem finde ich, der zweite Zugang ist sehr interessant, weil wir sozusagen von innen her, also auch die existenzielle Dimension, die hier gemeint ist, denken können. Also nicht nur denken, wir können dran erschrecken. Wir können wissen, dass da von etwas die Rede ist, was wir als Erfahrung sozusagen an oder in der Erfahrung uns unruhig macht und Denkbedarf erzeugt. Wenn wir mit der Außenperspektive, Aßmann oder so, drangehen, da kann man sich angucken, ach ja, die Ägypter, die hatten unheimlich Sorge, dass die Welt nicht weitergeht. Das kann man sich so klar machen, aber das sagt uns sozusagen nichts. Ja? Also das sind nicht wir. Und das ist interessant. Also deswegen finde ich dieses kleine Fragment zumindest auch interessant unter dem Gesichtspunkt, dass wir unterstellen, es sei eine, als ob es sei eine Theorie. Und ich weiß jetzt nicht so genau, wie Ihnen das geht, aber ich denke, wenn man sich so weit reinarbeitet, auch ist jetzt das Wort verwende ich nur ein einziges Mal, dann wieder nicht, sich einfühlt in das Gemeinte dieser Sätze, dann merkt man, dass man sozusagen ein ganzes Buch schreiben könnte, zahltheoretischer Art, über etwas, was in diesen Sätzen drinsteht. Wahrscheinlich könnte das jetzt, ist die Frage, ob das sozusagen ein Grieche lesen könnte oder würde oder was er damit anfangen könnte. Aber die können wir nicht klären. Das ist unbeantwortbar. Ich weiß nicht, ist das eine angemessene Antwort auf Ihre Frage? Also mir ist klar, dass ich Ihnen hier, oder ich hoffe, Ihnen ist auch klar, ich habe von vornherein das sozusagen als Brille angeboten, diesen Satz so zu interpretieren. Ich würde mich hüten zu behaupten, es gibt die eine Auslegung. Also Sie haben schon mit Nietzsche und Heidegger zwei, die hinreichend verschieden sind, beide richtig, ja, dass man sagen kann, also da kann man sich dran abarbeiten an dem Satz. Ich könnte wahrscheinlich auch noch 10 andere ebenso plausible Lektüren mitbringen.
Könnten Sie den Begriff der Entropie, von dem das Abheilung abgrenzen, auf irgendeine Weise? Also ich finde, das ist so irgendwie so eine sehr ähnliche Geschichte, dass sich alles, was gefügt ist, sozusagen irgendwann auflöst und dann irgendwo hingeht, was da nicht mehr klar ist.
Also die Entropie ist ja zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Physik aufgetaucht, sagen wir mal so. Also die im Zusammenhang mit der Thermodynamik war das physikalische Universum sozusagen nur als berechenbares Universum zu retten, indem man diese Größe Entropie einführt, beziehungsweise man stieß nun mal auf sie und man hätte sozusagen eine ganze Option von möglicher Berechenbarkeit streichen müssen, wenn man nicht die Entropie eingeführt hätte. Wissen alle, was Entropie ist? Schon mal gehört? Hat jemand eine Definition oder irgendwie sowas? Hier sind doch bestimmt Naturwissenschaftler im Raum.
Ich weiß, dass das im Grunde eine mathematische Formel ist, die halt ja, richtig ist, also in der Physik gilt, aber ich kann nicht sagen, dass ich es verstanden habe. Ja, und man leitet es ab und es ist halt so.
Ja, also es
ist immer zunimmt. So.
Also im Prinzip ist sozusagen das jetzt nicht mathematisch ausgedrückt, bedeutet das, dass der Gesamtenergiehaushalt der Welt so beschaffen ist, dass tendenziell sich sozusagen das Energieniveau aller Prozesse, damit natürlich auch aller Dinge, wobei es sind eigentlich Prozesse, es gibt auch keine Dinge aus dieser thermodynamischen Sicht, sich tendenziell angleicht. Das heißt, eine Angleichung findet statt, sodass im Endeffekt, und dieses Szenario heißt Wärmetod, ja, alles ungefähr die gleiche Energiemenge hat und damit die Prozesse selber erlöschen.
Dann gibt es auch keine Sonne mehr.
Sagen die Physiker, genau. Also dann gibt es eigentlich, das ist so eine Art Implosion dessen, was wir als Welt kennen. Das Problem, das dahinter steht, ist, dass man sozusagen unter thermodynamischen Gesichtspunkten feststellt, jeder Prozess ist sozusagen lebt von einem Gefälle, von einem Energiegefälle. Und tendenziell baut sich sozusagen nicht, bindet sich Energie nicht, sondern tendenziell wird sie frei.
Das Erklärung ist so und das andere geht so.
Also das heißt, es würde so eine Art Gesamtbilanz von immer weiter angeglichenen Energiezuständen mittelfristig kosmologisch entstehen und damit würden Prozesse mit starkem Energieunterschied immer unwahrscheinlicher. Und dann würde auf immer kleinerem Niveau sich das so einpendeln und irgendwann wäre es angeglichen. Also ein bisschen wie so eine Pendelbewegung, gut, das ist jetzt ein mechanisches Beispiel, die sich sozusagen allmählich auspendelt. So ähnlich wäre die ungleiche Energieverteilung im Kosmos irgendwann aufgehoben, weil wenn man ungleich verteilte Kugeln lang genug mischt, dann sind die irgendwann gleich verteilt. Also, das sind jetzt ein bisschen unbeholfene Beispiele. Diese Art von Szenario hat das ausgehende 19. Jahrhundert wahnsinnig beunruhigt. Also, dass die Idee einer sozusagen immanenten Endes der Welt mit physikalischer Notwendigkeit herbeigerechnet. Das könnte man auf diesen Satz des Anaximander beziehen. Das Problem ist nur, der enthält ja in der Tat eine gewisse Symmetrie zwischen Werden und Vergehen. Und das Problem bei diesem Entropieszenario ist ja, dass das sozusagen gerade nicht symmetrisch ist. Wobei, das war in gewisser Weise auch das Ende der rein physikalischen Kosmologien. Seitdem hat man vielerlei Theoreme auf dem Markt sozusagen, die sozusagen neue Größen reinrechnen in diese rein physikalische Rechnung, um zu sagen, naja, das ist ja gar nicht alles, diese thermische Energiehaushalt, sondern es gibt zum Beispiel die Idee, die Information könnte so etwas wie sozusagen Negentropie sein, also eine gegen die entropische Entordnung der Dinge anarbeitende Ordnung aufbauende Form von Prozess sein. Oder es gibt auch die Idee, das biologische Leben, also Evolution und biologisches Leben, wären so etwas wie die negativ-entropische, also die Entropie aufhebende, unwahrscheinliches aufbauende Dynamik, die dem entgegensteht und die dann noch mit verrechnet werden muss. Das sind alles so schöne Themen, ja, Themen für sich sozusagen. Ich würde sagen, dass, also solchen Konzepten merkt man an, dass sie von einer kosmologisch, also letztlich von einer Naturvorstellung ausgehen und mathematisch gesehen letztlich auf einer Mathematik des geschlossenen Universums beruhen. Also da haben sie sozusagen das große Behältermodell. Eine geschlossene Welt, in der irgendwie sozusagen die Energie stattfindet und in der sich das dann wie in einem geschlossenen Behälter irgendwann angleicht. Und diese Konzepte, die Information oder das Leben oder wie auch immer dagegen zu setzen, das sind also nachvollziehbare Rettungsversuche dieses Behältermodells. Wir haben gerade mit diesen Vorsokratikern, würde ich sagen, Autoren vor uns, die uns einen Anlass bieten, diese für uns wirklich ungewöhnliche Denkleistung zu vollbringen, auf diese letzten Behältervorstellungen und dergleichen zu verzichten. Also man kann den Anaximander trotz der Einheit des Apeiron und des Unbestimmten, die Nietzsche zu Recht sozusagen als metaphysische Einheit anmahnt, kann man das sozusagen als lokale Konzeption betrachten, also eine von hier aus gedachte. Die ist damit nicht begrenzt, aber sie ist sozusagen von hier aus gedacht. Und sie ist, das verbindet Anaximander mit dem Heraklit, zu dem ich jetzt noch kommen wollte, sie ist auch lesbar als eine Theorie, das ist auch nicht verkehrt unter Umständen, die in gewisser Weise noch, also nicht nur keine Kosmologie ist und auch keine stoffliche Kosmologie, sondern insgesamt gar nicht primär Allgemeinaussage über die Welt selbst, vielleicht noch nicht mal über die seienden Dinge, so wie Heidegger das sehr stark auch liest, sondern man könnte diese Sätze tatsächlich, sag ich mal, radikal als Ethik lesen. Als Frage nach der Haltung, dem eigenen Ort, der Haltung im Weltgeschehen. Wie ist sozusagen Welt erfahrbar? Und wie halte ich mich zu den Prozessen, zu den Dingen, die mich umgeben? Also man könnte das relativ stark als, naja, Ethik jetzt nicht in so einem modernen Sinne, so Ratschlag gebe Ethik, sondern als eine Frage nach dem Ethos, nach meiner eigenen angemessenen Art, die Welt zu begreifen und mich, also sie aufzufassen, so wie ich sie erfahre und so wie ich mich in ihr verstehen muss, lesen. Gibt, also Gadamer zum Beispiel liest die sehr stark so, die Vorsokratiker. Und das hat durchaus was. Also es ist radikal vornaturwissenschaftlich, das kann ich mir immer wieder betonen. Gut, zu Heraklit. Von dem sind ebenfalls, wie schon gesagt, wenige Sätze überliefert. Er hat dasselbe Schicksal erlitten wie Anaximander, also wurde ebenfalls als Kosmologe hingestellt und das haben Sie bestimmt auch schon mal irgendwo gelesen. Heraklit wird abgeheftet unter der Überschrift, das ist derjenige Vorsokratiker, der als Urstoff eben nicht das Apeiron, sondern das Feuer gedacht hat. Nun handelt es sich auch bei diesem, Heraklit spricht in der Tat vom Feuer nicht, also auch bei dieser Rede vom Feuer nicht um einen Urstoff. Also das verblüfft Sie jetzt nicht mehr. Wie bei Apeiron, das Unbestimmte bei Anaximander, kein Stoff oder Urstoff ist, ist das Feuer bei Heraklit auch kein Urstoff. Es gibt von Heraklit etwas mehr Text, überlieferten Text als von Anaximander und es gibt auch eine ganze Menge bekannter Sätze. Ich zitiere jetzt diesen und jenen, ich habe die jetzt nicht alle eigens nochmal kopiert. Zum Feuer werden Sie möglicherweise kennen den berühmten Satz, Tade Panta Oyakitze Keraunos, alles steuert der Blitz. Habe ich auf dem Luisenplatz schon erzählt, kleine Anekdote, aber vielleicht sollte man das wissen. Die berühmte Hütte Heideggers im Schwarzwald hatte auf dem Holzbalken über der Tür diesen Satz von Heraklit reingeschnitzt. Alles steuert der Blitz, alles lenkt der Blitz. Ein ähnlicher Satz lautet, das Feuer wird alles richten und erfassen. Und diese beiden Zitate, finde ich, zeigen sehr deutlich, dass es hier nicht um einen Stoff geht, aber auch nicht um das Bild des ewigen Feuers. Es gibt an eine Formulierung von Heraklit das immer lebendige Feuer, aber da liegt der Akzent auch stärker auf dem Lebendigen. Es geht in diesen Sätzen, alles steuert der Blitz, das Feuer richtet alles, erfasst alles, um das Plötzliche. Gerade nicht um etwas kontinuierlich Andauerndes, was so vor sich hin brennt. Der Blitz sorgt wie aus dem Nichts für eine verzehrende Helligkeit und für einen plötzlichen zerstörerischen Wandel. Und Wandel ist der entscheidende abstrakte Gesichtspunkt. Am häufigsten finden Sie das Feuer bei Heraklit angesprochen im Bild der Flamme. Und zwar der Flamme in dem Moment, wo sie etwas erfasst und verbrennt. Das heißt, wo sie etwas entflammt, entflammen lässt und dabei eine Substanz in eine andere verwandelt wird. Die Flamme selber ist der Inbegriff des Immateriellen. Also die Flamme selbst ist sozusagen gar keine Substanz, sie ist sowas wie der pure Wandel. Das, was passiert, wenn diese radikale Zerstörung oder Verwandlung im Verbrennen wenn wir die erfahren. Ich erinnere Sie nochmal an diesen auch schon zitierten Satz über den Krieg als Vater aller Dinge, der ebenfalls von Heraklit stammte. Und also das ist ein Phänomen, wenn man sich mit den Sätzen des Heraklit befasst. Man muss da sehr unterschiedliche Bilder zusammendenken, zusammenbringen. Der Krieg als Vater aller Dinge, da haben Sie mindestens auch diesen gewaltsamen Zusammenprall, also dieses Zerstörungsmoment, das das Werden der Dinge begleiten muss. Das zerstört und verwandelt werden und ja, das Entstehen im Streit oder im Krieg ist sozusagen der Kerngedanke dieses Satzes mit dem Krieg als Vater aller Dinge oder Erzeuger aller Dinge. Nach der Übersetzung von Buchheim bezeichnet Heraklit die Ordnung, also diesen Kosmos, den wir auch schon bei Anaximander hatten, als immer lebendiges Feuer, das hatte ich eben schon erwähnt, aber da ist auch dieses sozusagen punktuelle Moment des Verwandlungs, das Entflammen, das plötzliche Entflammen, die Pointe, denn das Wort, das Heraklit verwendet, heißt Haptomenon, und das heißt, also es ist sehr schwer zu übersetzen, aber sehr schön, wenn man es übersetzt, das heißt entbrennend aus Berührung. Also zwar ist die Flamme immateriell, aber das mit der Flamme in Kontakt kommen fasst Heraklit in das Bild der Berührung. Die Berührung macht brennen. Also das Entzünden ist ein Berührungsvorgang. Der Philosoph Gadamer hat Heraklits Feuertheorie oder Flammentheorie sehr radikal interpretiert. Er hat sie nicht nur nicht als physikalisch betrachtet, das versteht sich sozusagen, sondern Gadamer hat Heraklit regelrecht als Kritiker an jeglicher kosmologisch-stofflichen Vorstellung vom Ganzen einer Welt interpretiert. Also in gewisser Weise auch als Kritiker Anaximanders. Heraklit richtet sich radikal auf den Versuch, sozusagen das Denken selbst mit dem Prozess der Verwandlung, den wir in der Welt vor uns haben, zusammenzudenken. Und also ein kleines Zitat von Gadamer. Nach Gadamer kann man das Interesse Heraklit so fassen, und es ist auch wiederum ein ganz abstraktes Interesse, also keine Kosmologie oder dergleichen. Das Interesse Heraklits wäre es, Zitat, Psyche und Denken mit dem Feuer zusammenzusehen. Das kann an zweierlei illustriert werden, an zwei Kernformeln von Heraklit nach Gadamer. Einmal an der heraklitischen Einheit von Fluss und Stand. Das hatten wir jetzt noch nicht. Und dann an dem Bild des abbrennenden Lichts. Des Lichts, das seine stehende Flamme gut in sich schließt, wie die Selbigkeit der Seele, die nach Heraklit dann Dampf ist. Also sind alles so Sprachbilder, mit denen man nicht so einfach umgehen kann. Es gibt dann eine Formulierung von Heraklit, die auch sehr deutlich macht, dass diese Idee vom Feuer, von der Flamme, vom Blitz, vom Verbrennen, vom plötzlichen Entflammen unmittelbar, ja sagen wir mal, entweder denkpsychologisch oder vielleicht auch ethisch gemeint ist. Dieser Satz heißt, der Mensch zündet sich in der Nacht ein Licht an. Im Blick auf das Zeitproblem gibt es neben diesen sozusagen das plötzliche und punktuelle betonenden Feuerfragmenten oder Formulierungen, die irgendwie um die Flamme kreisen, noch zwei weitere Sprachbilder. Und die beiden sind nun auch im Rieder drin, das heißt, das sind die beiden, die, würde ich sagen, unter zeittheoretischer Hinsicht am greifbarsten sind. Zum einen eine Gruppe von Fragmenten, in denen Heraklit auf das Spiel als Modell eingeht, modern gesprochen auf das radikal Kontingente, das ohne jede Regel zustoßen und zugleich das Einmalige des Hier und Jetzt. Das Bild des Spiels bringt genau dieses einerseits zufällige, willkürliche, verspielte, beliebige vielleicht sogar zur Sprache und zum anderen diesen Einmaligkeitscharakter, der darin steckt. Sowie, das hängt sozusagen am Gedanken der radikalen Einmaligkeit dran, wenn man jetzt den Zeitprozess, die Zeitprozessseite des Ganzen ansieht, er bringt fast mit diesem Bild des Spiels die Vorstellung, das nicht wieder rückgängig zu machen. Also alles, was radikal einmalig ist, passiert einmal so und nicht anders. Das heißt, es ist nicht wieder rückgängig zu machen. Es ist nicht wiederholbar. Nicht als genau Gleiches wiederholbar. Einmal passiert ist passiert sozusagen. Und jede wieder aufnehmende Bewegung, Anstrengung oder wie auch immer, kann so etwas Ähnliches vielleicht unternehmen, aber jedenfalls ist es nie radikal dasselbe. Es gibt da eine Formulierung, die berühmt ist und auch schwer zu verstehen, die Lebenszeit bzw. die Zeit, die zeitliche Spanne, Aion, das kann auch heißen der Weltlauf, also die Epoche. Die Lebenszeit oder die Zeitspanne oder der Weltlauf, heißt es jetzt Zitat bei Heraklit, ist ein Knabe oder ein Kind, das spielt, hin und her die Brettsteine setzt. Knabenregiment, das wird so hingeschmissen, das Wort. Diels hat das so übersetzt, wie ich es eben zitiert habe, die Lebenszeit ist ein Knabe, der spielt, hin und her die Brettsteine setzt. Knabenregiment. Und Buchheim, also ein anderer Übersetzer, der sozusagen nicht ganz so wortgetreu arbeitet und das Ganze etwas philosophischer interpretieren will, der beträgt es stärker in einem moralischen Sinne, diesen Satz. Der übersetzt dieselbe Formulierung. Der Weltlauf, also Aion, der Weltlauf ist ein Kind, das spielt und seine Züge macht. Eines Kindes ist das Königreich. Also das ist ein bisschen Interpretation, das hören Sie deutlich. Bei Heraklit steht einfach Knabenregiment, also Kinderherrschaft. Buchheim überträgt das, Kinder sind König, oder also es gibt ja solche, es gibt dieses Bild ja bis heute. Also das sozusagen, das gar nicht nachdenken, zufällig, aber in gewisser Weise sozusagen auch perfekt ist. Die Lebenszeit oder der Weltlauf Aion also als ein Kinderspiel. Das ist ein dichterisches Bild, da kann man auch Bücher drüber schreiben und man sieht eben vor allem den theoretischen Sinn nicht unbedingt anders. Sie merken, dieser Satz, den ich eben zitiert habe, ist noch schwerer als Theorie zu lesen, als es vielleicht beim Satz des Anaximander der Fall ist. Man könnte jetzt spekulieren und sagen, also was will der Theoretiker Heraklit zeittheoretisch damit sagen, wenn er sagt, die Lebenszeit oder der Weltlauf, die Zeit, die eingeteilte Zeit ist ein Kind, das spielt und nichts als sozusagen ein Kinderregime? Dann könnte man überlegen, was sind sozusagen die formalen Merkmale? Kinder, wie spielen die ihre Spielzüge? Sie legen die Steine Zug um Zug und was das Spiel ja kennzeichnet, ist der scharfe Sinn für die Regel. Also man hält sich strikt an die Regel. Es gibt gar keine Alternative zur Regel. Die Regel kann allerdings auch heißen, es gibt keine Regel. Aber jedenfalls ist es in gewisser Weise blindlings das Spiel selbst. Man spielt stets so, als gäbe es nur diese eine Ordnung des Spiels, in dem ich mich befinde, und als wäre diese eine Ordnung nicht bloß ein Ausschnitt in einer Welt möglicher ganz anderer Ordnungen, sondern als wäre sozusagen die Spielwelt, in der ich bin, die Welt, schlechthin, alternativlos. Das Aion, das ist nicht nur die Vorstellung von einer bestimmten Zeitdauer, sondern eben auch etwas, dessen Ausdehnung man angeben kann, also eine zeitliche Erstreckung der Welt. Zum Beispiel die Einteilung in Zeitalter oder Epochen oder eben in die Spanne meiner Lebenszeit. Damit könnte man sagen, es sind diese Zeitmaße, jede Form von hergestellter zeitlicher Erstreckungslogik oder Logik der Herstellung einer zeitlichen Erstreckung, die Heraklit mit diesem Satz als bloße Konventionen bezeichnen will. Also diese ganzen Maße der Zeit, die ganzen Einteilungen, die wir so kennen, sind im Grunde nichts als willkürliche Spielregeln für Kinder. Und wir stecken da vielleicht drin und halten das für alternativlos das einzig Mögliche, aber im Grunde sind es eigentlich Kinderspiele. Sich diese Zeit überhaupt als Ordnung in dem Sinne, also jetzt sozusagen als Erstreckungsordnung, als maßgebende Ordnung vorzustellen. Das sind Regeln, an die wir wie die Kinder glauben, zu glauben gewöhnt sind. Damit wäre dann Heraklit selbst sozusagen der Ironiker, der diesen Glauben, dieses sich sicher sein in dem Spiel, in dem man steckt, zerstört. Man kann aber auch sagen, und das wäre ein etwas theoretischerer Gedanke, da wird nicht einfach nur sozusagen eine Grundgewissheit erschüttert, sondern Heraklit setzt selbst etwas anderes gegen die Erstreckungsvorstellung und gegen die Idee der Regel. Und zwar setzt er eben den Gedanken der radikalen Einmaligkeit dagegen. Auch diese Einmaligkeitsidee wird in der Vorstellung vom Spiel aufgenommen und abgedeckt. Schließlich gibt es ein berühmtes Fragment, das den zeitlichen Sinn, also den temporalen Sinn, der jetzt auch schon drin steckte, in diesem Einmaligkeitsgedanken gegen jede Form von Erstreckungszeitlogik, der diesen temporalen Sinn aufnimmt und zugleich auch diesen lebenspraktisch-ethischen Sinn, den ich vorhin auch schon angedeutet hatte, der da möglicherweise mit drin steckt. Das heißt, die Frage, was heißt das denn, wie muss ich mich denn selbst verstehen in einer Welt, die aus radikalen Einmaligkeiten besteht? Das Fragment ist berühmt. Das heißt, potamoi ga uk estin embenai dis toi autoi. Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Der Sinn dieses Bildes, den hatten wir letztes Mal auch schon ein bisschen diskutiert, ist sicher weniger, obwohl er das nahelegt, ich glaube, Sie hatten das angedeutet, in dem Bild steckt die Idee des Fließens, der Richtung in eine Richtung, also der Zeit als Strom, eine der klassischen Metaphern. Trotzdem, denke ich, ist die Pointe dieser Überlegung, man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen, nicht die Vorstellung, das gibt da diese Einheit, die in eine Richtung so vor sich hin verläuft und damit sowas wie eine Ganzheit und ja, also eine strukturierte Richtung der Zeit ausflaggen will. Sondern der eine Fluss ist ja gerade nie wirklich doch derselbe Fluss. Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Also man kann das sowohl auf sich selbst und auf die Praxis des Hineinsteigens beziehen, als auch auf den Fluss. Der Fluss ist nicht zweimal derselbe. Es gibt gar nicht sozusagen denselben Fluss. Es gibt immer nur, wenn ich da hineinsteige, den Fluss, in den ich hineinsteige. Also das ist die eine Möglichkeit. Der eine Fluss ist nie wirklich derselbe Fluss, auch wenn wir ihn denselben nennen. Auch wenn er uns wie eine Menge, eine Einheit vorkommt. Das Wasser selbst scheint ja auch nur als eines dahin zu strömen. In gewisser Weise ist es ja doch in sich nicht eines. Es ist ja immer anderes Wasser. Man könnte auch sagen, es ist schon in sich vieles. Also das ist die eine sozusagen Richtung, in der das die Einmaligkeitsmomente herausstechen lässt, diese Überlegung. Die andere Seite betrifft jetzt weniger den Fluss, sondern eben dieses Jetzt, ich hier. Ich steige in diesen Fluss, dann ist dieses Jetzt niemals in einem anderen Moment noch einmal dasselbe. Und auch ich, das ist die logische Konsequenz dieses Gedankens, auch ich selbst bin nicht mehr eine Einheit als der Fluss. Das heißt, auch wenn ich selbst zweimal in diesen Fluss steige, bin ich selbst auch nicht in jeder Hinsicht dieselbe. Immer ist man etwas, ein anderer, eine andere, auch dann, wenn man die vermeintlich identischen Bewegungen macht.
ein paar Schwierigkeiten mit dieser Regelungsgeschichte. Das heißt ja jetzt, wenn man den letzten Satz sieht, es gibt keine Regelhaftigkeiten, weil es keine Gleichheiten gibt. Trotzdem wird im Abstand davor das Spiel als mit Regeln bestückt gesehen. Als ein Festhalten an der Regel. Mhm. Sei es auch nur, es gibt keine Regel, dann ist die Regel ja trotzdem implizit drin.
Ja.
Also einmal ist die Regel drin und einmal gibt es die Regel nicht. Da ist irgendwie eine Unschärfe.
Also ich muss jetzt sagen, das Wort Regel habe ich da reingebracht. Also bei ja, Heraklit steht...
Ja, Regiment heißt ja auch sowas wie...
Herrschaft,
es
ja.
Es gibt irgendwas
Regie, ja.
Ja.
Das ist das Paradox, ein bestimmtes Paradox des Spielbegriffs. Mhm. Es gibt in der Tat ja zwei Sorten Spiele. Mhm. Es gibt diese Spiele wie Skat oder... was weiß ich, Mensch, ärgere dich nicht oder so. Ja, die haben eine feste Regel, die kann man auch verletzen, die Regel. Und dann fliegt man sofort raus. Also dann spielt man nicht mehr das Spiel.
Dann hier wird das Brettspiel erwähnt.
Das Brettspiel. Das hat auch Regeln. Man muss die Steine setzen. Es gibt ein bisschen verschiedene Brettspiele, aber also es ist jedenfalls kein ganz ungeregeltes Spiel. Dieses Bild gibt es aber auch. Also diese Spiele von dem Typ, wenn Kinder sich in eine Geschichte hineinversetzen. Jetzt spielen wir mal. Dann wird sozusagen, dann generiert das Spielen permanent sozusagen die Regel, nach der man jetzt spielt, und man könnte sagen, es ist die reine Willkür. Das ist dann dieser Fall, wo ich gesagt habe, wenn die Regel heißt, es gibt keine Regel außer unserer Regel jetzt mal. Das ist natürlich nicht formalisiert. Das ist der Unterschied. Es ist also keine formalisierte Regel, sondern dann ist die Regel gerade die des Ad-hoc-Weitererfindens einer Geschichte oder dergleichen. Trotzdem bleibt das Problem, es gibt sozusagen eine bestimmte Ratio, die im Spiel steckt. Von innen her gesehen ist das Spiel immer geordnet. Also das würde ich sagen. Also deswegen habe ich jetzt das mit der Regel verwendet. Man könnte mit etwas Gewalt ja, das als Einlassung zum Problem der Ordnung lesen. Also dessen, was unter Umständen Kosmos auch heißen könnte. Die Griechen würden das nicht machen. Also ich meine, das wäre schon sehr weit. Ist Wiederholung, aber eben nur scheinbar. Also auch die Regel, auch die Einheit des Spiels, auch die Einheit der Ordnung, in der ich mich befinde und vielleicht sogar glaube, es ist die einzig mögliche, ist nur scheinbar eine Einheit, die mir sozusagen Selbigkeit abwirft. Also das Spiel ist auch nur Schein. Genau wie ich natürlich glauben kann, das ist doch immer derselbe Fluss, in den ich da steige und ich bin auch immer gleich und ich mache jeden Morgen das Gleiche und so weiter. Dann befinde ich mich sozusagen im Spiel, in einem bestimmten Spiel. Und Heraklit bricht das, indem er sozusagen diejenigen, die im Spiel sind, als Kinder bezeichnet. Mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat. Also jetzt, wenn man nochmal sozusagen die ethische Seite dabei anspricht, da steckt ja auch eine gewisse Melancholie drin. Also der Verlust dieses Glaubens an das, an das Drinsein in der Welt, an die einzig mögliche Art, wie sie ist und dergleichen, das ist ein Alterungsprozess. Also der Abstand, den man hat, wenn einem immer klarer wird, dass alles einmalig ist, ist ein Abstand, der hat was mit Alter zu tun. Also auch da, das können Sie ruhig machen, man kann diese Sätze so ernst nehmen. Das ist mit Bedacht gesagt, Kinder. Da steckt also Unschuld drin und möglicherweise auch Glück. Das verloren geht mit der Brechung und der Endverselbstverständlichung sozusagen dieses Rahmens. Jetzt haben Sie sich gemeldet und Sie, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge.
Jetzt zu dir, ja. Ja. Also ich denke, Heraklit benutzt den Begriff Kind nicht umsonst. Da will wahrscheinlich auch eine gewisse Willkür der Kinder beim Spiel ausdrücken, dass sie manchmal die Figuren umschmeißen oder so im Zorn. Ja, also dass die Regeln eben dann gebrochen werden. Ja, es sind zwar Regeln,
das ist auch eine Komponente dabei. Ein Spiel in seiner ganzen Willkür ist auch eine sehr fragile Sache. Also auch da ist sozusagen, das ist ganz schnell gekippt. Ja? Und wenn Kinder spielen, wird es eben auch immer mal so laufen. Also wenn Sie auf dem, ich weiß nicht, wer hat schon auf dem Audioreader mal diese akustische Version von diesem Satz angeklickt. Wir haben es genau so gemacht. Wir haben also an diesem Stichwort Knabenregiment sozusagen die hingeschmissenen Spielsteine. Es war auch, also das, ich denke, das ist auch ein Aspekt dabei. Jede Ordnung ist auch als Ordnung Gewalt und sie provoziert Gewalt, insofern man sie ganz leicht auch kippen kann. Also heraustreten ist immer möglich. Das steckt auch drin in diesem, sozusagen in diesem Spielregelmodell.
Ja, ich habe mir das jetzt in den Kopf so zurechtgelegt, dass man sich halt differenziert zwischen Regelmäßigkeit und Regel. Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, dass der Kind bei Heraklit sozusagen ein Synonym für die Lebenszeit ist. Und dass es ja nicht um Kinder in dem Sinne geht, sondern eigentlich um die Lebenszeit und den Vergleich zwischen Lebenszeit oder Aion.
Auch diese Komponente kann man weiterdenken. Nietzsche zum Beispiel hat das getan. Wenn man dieses Spielregelbild oder dieses Spielbild ernst nimmt und wirklich also auf Lebenszeit anwendet, steckt darin möglicherweise die Perspektive, ich habe jetzt eben gesagt, das ist natürlich auch melancholisch zu sehen, also dieser radikale, sich schärfende Sinn fürs Einmalige, der macht alt sozusagen, das hängt mit dem Alter zusammen. Man kann es aber andersrum sehen. Man könnte auch sagen, ja gut, und auch die Regeln früher, die Regeln, mit denen man sozusagen als Kind glücklich war, waren ja auch nur so ad hoc entstanden. Im Grunde waren auch das glückliche Spiele, sozusagen sich reinspielen in eine gelungene Form, an der mehrere teilhaben können. Und daraus kann man sozusagen im Umkehrschluss auch ein Ethos entwickeln von der Art, das ist immer möglich, wie alt auch immer ich bin. Also diese Haltung sozusagen dann eben aus der Freiheit des Wissens darum, dass es anders sein könnte, doch in der Einmaligkeit sozusagen wieder Spiele zu spielen. Trotz sozusagen der radikalen Einmaligkeit, in die man gestellt ist, die liegt da ja möglicherweise auch drin. Also eine Einladung, das sozusagen ad hoc auch wieder als Einladung zu verstehen. Wie die Zeitstruktur der Welt beschaffen sein kann, auch wenn ich sie sozusagen wohlverstanden als Nicht-Mitspieler immer als Illusion betrachten kann.
Die Regel in so, also so sehen halt, die Regel heißt gleich spielen. Also das ist die Regel, hat nur das man spielt. Und ich würde auch sagen, Schiller hat ja irgendwann auch mal gesagt, der Mensch ist begabt als Mensch, wo er spielt. Also das heißt, wir doch weggehen von dem Kind, von dem Kinderspiel jetzt unbedingt, wo jeder Mensch spielen kann. Also wir sind jetzt nicht nur so bei den Kindern, und dass die die Spielregeln haben, aber ich meine, Erwachsene spielen ja genauso. Und das meine ich damit, dass Schiller das gleich sagt.
Passt gut zusammen. Und Schiller können Sie auch unter die Leser dieser Sätze zählen. Ja, ja gut. Also, nochmal zu dem Bild mit dem Fluss, dass wir vielleicht dann, ja, sozusagen zusammendenken, müssen versuchen zusammenzudenken, diesen Komplex Flamme, Feuer, Verwandlung, Entflammen, Blitz und so weiter, Krieg, den Komplex Spiel, der auch dieses Zerstörerische als also sozusagen permanente Möglichkeit vielleicht sogar auch als Reiz enthält und dieses Bild mit der Nichtselbigkeit der Bewegung, die in den Fluss steigt und auch des Flusses selbst, zeigen die Einheit der Dinge, aber auch die Einheit der Zeit ist selbst nur eine scheinbare Einheit. Im Grunde nur ein festgehaltenes Werden. Und wenn wir jetzt nochmal den Nietzsche im Kopf haben, der, wie gesagt, Anaximander bezogen auf diese Einheitsvorstellung, in die dann doch wieder alles abgefangen wird, kritisiert, können Sie sich vorstellen, dass Nietzsche speziell zu diesen ganz leidenschaftlichen Anhängern Heraklits gehört, sofern Heraklit eben keine Einheit anbietet, in der dieses Werden dann in irgendeiner Form nochmal abgefangen wird. In gewisser Weise ist das radikal rückseitenlos. Es ist eine, wenn man so will, eine Radikalisierung Anaximanders. Ich hatte da beim letzten Mal eine Stelle von Nietzsche vorgelesen, wo er das ein bisschen, also paraphrasiert, diese Radikalisierung, als die man Heraklit betrachten kann, gemessen an der Theorie des Anaximander. Nach Nietzsche bringt Heraklit gegen Anaximander gewissermaßen zwei zusammenhängende Verneinungen vor. Und zwar Verneinungen, die erst durch die Vergleichung mit den Lehrsätzen seines Vorgängers in das helle Licht gerückt werden. Einmal leugnete er, also Heraklit, die Zweiheit ganz diverser Welten, zu deren Annahme Anaximander gedrängt worden war. Er schied nicht mehr eine physische Welt von einer metaphysischen, ein Reich der bestimmten Qualitäten von einem Reich der undefinierbaren Unbestimmtheit voneinander ab. Jetzt, also das ist sozusagen die eine Verneinung, jetzt, nach diesem ersten Schritte, konnte er, Heraklit, auch nicht mehr vor einer weit größeren Kühnheit des Verneinens zurückgehalten werden. Er leugnete überhaupt das Sein. Denn diese eine Welt, die Heraklit übrig behielt, umschirmt von ewigen, ungeschriebenen Gesetzen, auf- und niederflutend im ehernen Schlage des Rhythmus, zeigt nirgends ein Verharren, eine Unzerstörbarkeit, ein Bollwerk im Strome. Lauter als Anaximander rief Heraklit es aus: Ich sehe nichts als Werden. Lasst euch nicht täuschen, in eurem kurzen Blick liegt es nicht im Wesen der Dinge, wenn ihr irgendwo festes Land im Meer des Werdens und Vergehen zu sehen glaubt. Ihr gebraucht Namen der Dinge, als ob sie eine starre Dauer hätten, aber selbst der Strom, in den ihr zum zweiten Mal steigt, ist nicht derselbe als beim ersten Mal. Also das ist nochmal im Sinne dieser sozusagen Einmaligkeitstheorie die Interpretation Nietzsches. Die Passage ist schwülstig, das hatte ich auch schon gesagt, also ich wollte das jetzt nicht als letzte und beste Sekundärliteratur zum Thema Heraklit anbieten, aber ich denke, stark ist daran, dass man erstens die Begeisterung Nietzsches hört und zweitens eben tatsächlich diese Mehrdeutigkeit, auf die ich nochmal hinweise, es ist nicht eine abgeklärte, coole Theorie über die Zeit, auch nicht eine coole Theorie einfach nur über die Einmaligkeit, sondern es ist tatsächlich auch sozusagen existenziell eine Bejahung der Welt als Spiel, darin der Idee des permanenten Krieges, des permanenten Konflikts, Widerstreits der Dinge auf der einen Seite und die Idee der Vereinigung des einander Widersprechenden. Also das steckt sozusagen in diesem heraklitischen Gestus drin. Vergehen und Neuentstehen sind Bitterkeit und Süße. Und konkret nie mehr als sowas wie diese immateriellen Momente, Verwandlung, das Feuer, das Verbrennen als Berührung und dergleichen. Also könnte man es zuspitzen, eine Theorie über, also nicht nur eine Prozesstheorie der Zeit oder eine Prozesstheorie der Dinge oder der Welt oder unseres eigenen Lebens, sondern eine Theorie, deren Mittelpunkt die Logik des Übergehens gedacht als reiner Übergang ist. Also immer bezogen auf das Übergehen selbst, das den Übergang ausmacht und nicht etwa vorher, nachher, Zustände, irgendwelche Wiederholbarkeitsmöglichkeiten und dergleichen. Die Einmaligkeit, aber noch nicht mal nur die Einmaligkeit des Ereignisses, sondern das Ereignis ist, die Pointe ist sozusagen letztlich das Übergangsmoment selbst, das in dem einen, was passiert sozusagen, wiederum als Prozessmoment entsteht.
Aber beschreibt nicht genau dieser Übergang das Sein? Also ich finde die Verleihung des Seins als Schluss von dem, was Herr Reifel beschreibt, finde ich nicht plausibel. Also zumindest verstehe ich sie nicht, um sie plausibel zu finden. Also,
wir könnten uns jetzt wahrscheinlich ein Geistergespräch, so einen Streit ja, vorstellen, wenn wir zum Beispiel Heidegger jetzt hätten, der würde wahrscheinlich ihm zustimmen. Der würde sagen, na gut, eben weil das schon wieder so ein, also dieses Prozessmoment, das ist dieses ganz Spezifische, also das so abstrakt ist, dass wir es im Grunde gar nicht, es ist ja eine Frage, eine bestimmte Fraglichkeit in jedem, im Ereignischarakter der Welt selbst drin versteckt, das ist doch das Sein. Wir müssen einen Prozessbegriff des Seins finden, der genau das uns dann wieder sozusagen, naja, als Metaphysik zweiter Stufe, also sowas wie ein Prozessgesetz des Seins überhaupt eröffnet. Und Nietzsche würde dagegen halten, würde sich dann auf Heraklit berufen, auch, nee, das Interessante ist ja gerade, und zwar gerade auch an der Art, wie Heraklit das, was er sagen will, zur Sprache bringt. Er verzichtet immer auf irgendeinen Einheitsbegriff, der das Werden selbst sozusagen in eine Theorie des Werdens einfängt. Er präsentiert immer nur Bilder, Geschichten, einzelne Bilder, in denen von einzelnen Situationen die Rede ist. Also Sie finden gerade kein Apeiron oder auch kein allgemeines Wort für den Prozess des Werdens als solchen bei Heraklit, sondern er bringt Ihnen immer nur diese Bilder. Verschiedenste Bilder, also es ist geradezu provozierend, immer wieder auf Einzelsituationen reduziert, was er sagt. Und da würde jetzt sozusagen das Gegenargument lauten, das macht er deswegen, weil er nämlich eine Welt aus Seienden meint. Ihn interessiert wirklich sozusagen nur die positiven Dinge selbst und was zwischen denen passiert. Nur die positiven Veränderungsprozesse selbst, und da gibt es gar kein allgemeines sich verändern da drin oder so. Das ist wirklich auch einmalig. Man kann keine Transformation mit einer anderen Transformation letztlich gedanklich vergleichen. Also man kann es tun, aber das sind dann diese Kinderspiele. Ist eine bestimmte Form von Naivität. Und sonst haben sie dann eher ja, diesen Blitz, der in gewisser Weise für etwas steht, von dem man keine Theorie haben kann. Also ist klar, wir heute haben natürlich jetzt Physik, die uns sofort eine Theorie des Blitz, des meteorologischen Phänomens des Blitzes irgendwie liefern kann, jedenfalls allgemein. Aber das Beispiel ist nicht schlecht gewählt, denn Blitze sind, soweit ich weiß, auch unter meteorologisch und Berechenbarkeitsgesichtspunkten immer noch radikal kontingente Phänomene. Also man kann Blitze extrem schlecht prognostizieren. Also man kann sozusagen, wenn einer entstanden ist, erklären, wieso er kam. Also man kann das dann irgendwie in allgemeinen mathematischen Gesetzen irgendwie nachberechnen. Aber sie können eigentlich mathematisch, glaube ich, bis jetzt trotz aller Rechenmöglichkeiten nicht präzise ein Gewitter simulieren. Ich weiß nicht. Also es gibt sozusagen da verschiedene Möglichkeiten, den Heraklit zu nehmen. Also das, was Sie jetzt, worauf Sie bestehen, das geht doch aber gar nicht zu denken, das ist doch dann auch wieder eine Theorie des Seins. Damit stehen Sie nicht ganz allein mit der Lesart. Das wäre das Gegenargument. Ich könnte sagen, wir sind so gedrillt, immer wieder Allgemeines reinzudenken in das Besondere, dass wir das gar nicht schaffen, sozusagen, bei einer, also in einem Denken zu verweilen, das genau weiß, was es tut, während es auf das Allgemeine verzichtet, und dann aber wirklich versucht, sozusagen das Besondere, also die Welt als heterogene Welt von Besonderem zu denken und dabei zu bleiben. Also nicht, weil man wirklich naiv wäre, weil man noch nicht gemerkt hat, dass es Allgemeines gibt, sondern umgekehrt. Ja, also es ist, naja, das ist im Prinzip der definierte Zeitabschnitt. Warum sollte das nicht auch letztlich eine Spielzeit sein? Also es wird fast nicht unmöglich. Ja, ich glaube fast, wir können es dabei belassen. Was ich zum Schluss noch mal sagen wollte, ist, da komme ich zunächst mal auch noch mal kurz drauf zurück, aber denken Sie noch mal kurz an die ägyptischen, also an diesen ägyptischen Zeithorizont, den wir uns versucht haben klarzumachen mit Hilfe dieser kulturhistorischen Perspektive. Denken Sie an diese kollektive Übung der Maat, der Gerechtigkeit, von Amts wegen betrieben, aber auch jedem einzelnen Bürger sozusagen im Alltag selbst aufgegeben. Es geht darum, die Sonne in Gang zu halten, sozusagen Dauer zu organisieren, die Plattform, in der das, jetzt modern gesprochen, das Sein des Seienden sozusagen seiend bleiben darf. Wenn Sie das sich nochmal vor Augen führen, also diese Konzentration dieser ägyptischen Kultur auf diese gemeinsame Praxis und Aufgabe und diesen elementar wichtigen Belang des Erinnerns, dann merken Sie die gigantische Distanz, die zwischen der Perspektive zum Beispiel des Heraklit und dieser ägyptischen, ja, sozusagen Zeitorientierung und Zeitordnung liegt.
Aber das ist doch das Spiel.
Man könnte das als Spiel bezeichnen.
Das ist ein sehr konzentriertes Spiel, wo dann
genau.
Der Rest der Welt ausgeht.
Ganz genau, ganz genau. Das ist jetzt ein ganz griechischer Blick, den man auf die Ägypter werfen könnte. Man könnte mit Heraklit sagen, das sind Kinder, die spielen. Das zeigt aber, dass schon der Anaximander mit diesem Mut, die Welt als sozusagen explodierende Vielheit zu denken, aber erst recht der Heraklit, eine abenteuerlich sozusagen freihändige und distanzierte Vorstellung vom Kosmos, von der Ordnung haben. Also ich hatte den Einsatz jetzt nicht nochmal zitiert, Kosmos zu dem Stichwort. Es gibt ja von Heraklit auch noch diese freche Äußerung, einer Schutthalde gleich ist die schönste Ordnung. Also der schönste Kosmos ist sozusagen ein Haufen hingeschmissener Dinge. Also sich das auszumalen, wie weit man weg ist sozusagen von diesen sicherheitgebenden Rahmungen, die für diese ägyptische Kultur offenkundig elementar waren, wenn man so denkt, wie der Satz des Anaximander oder die heraklitischen Sätze uns das überliefern. Das ist dramatisch. Anaximander entwirft in wenigen Worten den Rahmen einer Art Logik des Werdens und Vergehens, die keinerlei Sicherheit in den Götterglauben oder auch nur im regelmäßigen Maß mehr wirklich verspricht. Die Welt ist für Anaximander nicht in sich gerecht gefügt, im Gegenteil, er betont diesen Aspekt des Unrechts, alles was ist, bewegt sich in gewisser Weise in der Schuld aneinander. Die Zeit ist sozusagen immer irgendwie gehört in eine Welt, in der immer irgendwie alles quer zueinander liegt und der Sinn fürs Unbestimmte, der läuft bestenfalls mit. Wir sind aber der Bestimmung anheimgestellt. Das ist Anaximander. Und Heraklit geht noch weiter. Er verzichtet auf jeden Einheitsgedanken, der noch mit dem Unbestimmten verbunden wäre. Das heißt, wir haben hier einen unglaublichen Willen zur Unsicherheit, also auch eine Kraft zur Unsicherheit, die in diesen Sätzen drinsteckt, die in gewisser Weise das Zeitproblem erstens als Problem formulieren und zweitens diesen Abgrund eröffnen, der als Denkaufgabe im Raum steht, der in diesen paradoxen Bildern ja sozusagen nicht endgültig eingeholt werden kann, weder bei Anaximander noch in diesen Sprachbildern des Heraklit haben sie sozusagen eine letzte Auskunft. Sie haben also eine existenzielle Beunruhigung, eine dramatische, sozusagen provokative Perspektive für das eigene Sich-Halten in der Welt, für die, was bin ich wert, die Daseinsfrage von einem selbst. Und Sie haben diesen Willen zu einer Arbeit in Sprache, sage ich jetzt mal, die darauf abzielt, dass also das sozusagen schwer Greifbare in Sätzen zu fassen, die letztlich vor allem das Problem möglichst genau fassen und nicht irgendeine endgültige neue Spielregel, Auskunft oder Metaphysik oder wie auch immer anbieten. Damit haben Sie, und das, also ich habe das jetzt ein bisschen rausgemalt sozusagen, damit haben Sie diesen sozusagen Punkt vor Augen, der für die Leser dieser frühen Texte sozusagen der Anlass ist, was radikal Neues hier entstehen zu sehen. In gewisser Weise, das ist auch immer wieder, also so ein Sprachbild, könnte man sagen, die Stiftung oder der Beginn Europas, der Beginn der Philosophie, der Beginn des Denkens, der Wissenschaft, wie auch immer. Also diese Entscheidung fürs Abgründige und diese Kraft, also ohne irgendwelche kosmologischen Absicherungen, ohne eine kulturelle Absicherung, sich selbst in diese Einmaligkeitsüberlegungen, diese Fragezeichen in Bezug auf die eigene Lebensform, auf den Sinn des Ganzen und dergleichen hineinzuversetzen, das ist sozusagen genuin europäisch. Und genuin philosophisch natürlich. Und man könnte jetzt sagen, das ist eine trübe Aussicht, ist doch auch furchtbar deprimierend, aber ganz offensichtlich hat das in den Texten, also wenn Sie den Heraklit vor allem mal lesen, der ist halt auch lustig. Also es hat eher den umgekehrten Unterton. Es ist eher eine Art Spaß an der Herausforderung, die man damit eingeht. Also ein Sich-Messen mit diesen Gedanken, die sozusagen so schwer sind, dass man sie kaum aushalten kann und die auch so schwer in Sprache zu fassen sind, dass man mit diesen paradoxen Formulierungen arbeiten muss, dass es fast wie Rätselsätze sind, die dabei rauskommen. Das ist auch, wenn Sie jetzt mal an diese wenigen aus dem ägyptischen Kontext überlieferten Formeln denken, eine radikal neue Haltung. Dieses Fragende, würde Heidegger sagen, oder dieser Willen zum Abenteuer sozusagen, zum Denken als Abenteuer, nicht etwa zu einer Praxis eingedenken, erinnern und so weiter, die dafür sorgt, dass das sozusagen die Welt gut weitergeht. Das ist eigentlich seinerseits wiederum verspielte Haltung zur Welt. Also man setzt bewusst das Denken so ein, dass es radikal den Sinn aufs Spiel setzt und nicht etwa Sinn herstellt, absichert, rettet, weiterbringt und so weiter. Also es ist zumindest eine Facette in diesen kleinen Sätzen oder in diesen Theorien. Ja, also da wollte ich Sie darauf aufmerksam machen. Da schließen wir beim nächsten Mal auch an. Mit Platon, wie gesagt, wer Lust hat, kann schon mal gucken, tun wir zeitlich einen gewaltigen Sprung. Also das ist dann auch noch Griechenland und das ist auch, einiges ist uns viel vertrauter. Das werden Sie auch merken. Aber wir machen rein zeitlich dann einen Epochensprung oder Jahrhundertsprung. Das heißt, wenn wir da nächstes Mal einsteigen, ist das nicht irgendeine kontinuierliche Fortsetzung von dieser Sphäre, die wir jetzt betrachtet haben mit Anaximander und Heraklit, sondern es ist in gewisser Weise ein Neueinsatz. Es sieht anders aus da und wir müssen das dann nachträglich ein bisschen miteinander konfrontieren. Soweit.